Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Im Gespräch mit unseren Autorinnen und Autoren stellen wir Ihnen hier Bücher aus unserem aktuellen Programm vor. Als Appetizer sozusagen und als Info für Sie, wenn Sie gerade auf der Suche nach einem guten Buch für sich selbst oder für andere sind. Heute geht es um ein Buch, das uns auf eine kleine Weltreise mitnimmt. Der Titel: Die Hoffnung klopft an die Hintertür. Untertitel: Ermutigende Lebensgeschichten aus aller Welt. Geschrieben hat es jemand, der selbst viel unterwegs ist, Steve Volke. Und mit ihm spreche ich jetzt über sein Buch und über die Idee dahinter, Hoffnungsgeschichten aufzuschreiben. Hallo Steve.
Ja, hallo.
Steve, du bist viel unterwegs, habe ich eben schon gesagt, auf der ganzen Welt als Leiter eines christlichen Hilfswerkes Compassion. Da bekommst du so einiges mit vom Leid in der Welt. Wahrscheinlich hätte man von dir vielleicht eher so ein Buch erwartet, in dem du das Leid der Welt schilderst und zum Spenden aufrufst. Du schreibst ein Buch mit Hoffnungsgeschichten. Warum das denn?
Also die anderen Sachen hätte ich auch schreiben können. Ist ja nicht so, dass die Welt nicht leidvoll genug ist. Und von daher hätte es da reichlich gegeben. Ich wollte genau das Gegenteil machen, weil mir unterwegs natürlich in einem Slum begegnet einem viel Leid, aber ich erlebe immer wieder Hoffnungsgeschichten in den Slums dieser Welt und die wollte ich einfach mal aufschreiben.
Du schreibst auch in deinem Buch, da gab es für dich so einen konkreten Auslöser, so ein kleines Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, nee, jetzt muss ich mal Hoffnungsgeschichten aufschreiben. Erzähl mal, wie war das?
Ja, also es gibt da mehrere Erlebnisse, aber bei mir war es so, dass die Corona-Zeit tatsächlich dazu beigetragen hat, denn das war so eine Zeit, wo wir auch in Deutschland mal so in der allgemeinen Depression waren. Und ich saß in meinem Wohnzimmer und eigentlich war das ja gut. Also ich hätte nicht sagen können, dass irgendwas richtig schief gelaufen ist und trotzdem wollte nicht so richtig Fröhlichkeit bei mir aufkommen, sondern eher die Depression. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie unter einer Glocke, wie so unter einer Käseglocke, die dann auch noch Nebel reinzieht. Und das war für mich der Anlass, da ich sagte, hör mal, das kann doch nicht sein. Die Fakten sind anders. Es geht dir gut. Warum geht es dir gefühlsmäßig schlecht? Und ich wusste direkt, woran es lag. Mir fehlten einfach die Beispiele von Hoffnung. Und so die allgemeine Depression, die wir ja teilweise jetzt auch noch in Deutschland erleben, die hat für mich vor allem die Ursache, dass wir uns zu wenig positive Beispiele vor Augen führen. Und da sind Geschichten von Menschen, die es einfach gepackt haben, obwohl die Voraussetzungen katastrophal waren, das sind für mich positive Beispiele.
Steve, du lernst ja bei deinen Reisen viel Not kennen, weil du nicht nur auf den Touri- und Insta-Hotspots und Routen unterwegs bist, sondern eher in den Slums der Metropolen. Wie gehst du denn selbst mit diesen Eindrücken um? Du machst dir ja die Füße und Hände auch schmutzig. Wie lebt sich's damit? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also wenn ich an Erlebnisse in Kenia denke, in Nairobi, wo es 4 oder 5 große Slums gibt, der größte ist Kibera. Wenn man da durchgeht, den Geruch kriegt man wochenlang nicht mehr aus der Nase raus. Und ich denke aber, man muss es tatsächlich auch mal riechen. Erleben tut man es nicht, denn ich habe ja die Rückflugtickets immer in der Tasche. Das heißt, für mich ist auch nach 2 Wochen oder so in Slums in jedem Fall der Rückflug schon gebucht. Für die Menschen, die dort leben, nicht. Aber das Problem fängt nicht erst an, wenn ich dann wieder zu Hause bin und hier in einem schönen Wohnzimmer sitze oder mir alles kaufen kann in Geschäften und alle Lebensmittel vorhanden sind. Nee, das Problem fängt schon dort an. Denn aus Sicherheitsgründen gehe ich natürlich nicht in den Slums zu übernachten, sondern bin in einem Hotel. So, und wenn man dann nach Begegnungen in den ärmsten Gegenden hat, auf einmal in einem sicheren Hotel ist und unter der warmen Dusche steht, da fängt schon der erste Schmerz an und die Diskrepanz ist mit Händen zu greifen. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe da ein schönes Beispiel für. der langjährige Leiter von Compassion West Stafford, von Compassion International, den habe ich mal gefragt, wie er denn damit umgeht. Der war 40 Jahre für Compassion tätig und hat das also fast wöchentlich erlebt. Und er sagte mir, Steve, dieses Gefühl wirst du nie los. Und wenn du irgendwann diesen Stich in deinem Herzen nicht mehr spürst, dann sag mir bitte Bescheid, weil das wird der Tag sein, wo ich dich feuer. Und das hat er sehr schön gesagt, weil du musst diese Diskrepanz tatsächlich spüren. Sonst bleibst du nicht wach. Du musst diesen Unterschied spüren, sonst wirst du träge. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass viele Mitarbeitende bei NGOs, die sind eigentlich nach 10 Jahren durch, weil sie so viel Engagement da reingesetzt haben und vielleicht doch immer wieder merken, dass sie nur wenig bewegen können. Und deshalb kündigen die dann und gehen in andere Jobs. Und bei mir ist das irgendwie anders. Ich bin schon 17 Jahre dabei und werde hier in jedem Fall auch noch ein paar Jahre dabei sein, weil bei mir unterm Strich doch steht, es gibt einen Unterschied, wir können Menschen helfen. Und es gibt eben diese Lebensgeschichten, die ich in dem Buch aufgeschrieben habe. 80% der dort porträtierten Menschen kenne ich persönlich, habe ich persönlich getroffen in ihrem Umfeld und habe mit ihnen dort gesprochen.
Das heißt, es ist nicht nur Frust, also das ist das, was vielleicht viele sonst auch erleben, sondern das sind Geschichten der Hoffnung, die du auch erzählst in deinem Buch. Eine der Geschichten beginnt auf einer Müllkippe in Guatemala und endet auch wieder da. Das ist die Geschichte von Aura. Erzähl mal, wie geht die Geschichte?
Also Aura ist in Guatemala und sie ist auf einer Müllkippe aufgewachsen, weil ihre Eltern dort gelebt haben. Und Aura erzählt selber über sich, dass selbst die Lastwagenfahrer, die den Müll auf diese Deponie kippten, auf sie herabschauten und sie letztendlich verachteten, weil sie dort als Kind aufwuchs. Und sie hat selber diesen herzzerreißenden Satz gesagt, wenn ich damals gestorben wäre, es hätte keinen gekümmert, ich wäre nur ein weiteres Stück Abfall auf dieser Mülldeponie gewesen. Und eine Kirche hat dort vor Ort mit Compassion gemeinsam ein Förderprogramm für Kinder aus Armut gemacht und Aura wurde dafür ausgewählt. Und so kam sie in diese Kirchengemeinde. Und die Mitarbeiter waren eigentlich ein bisschen geschockt, weil sie merkten, da ist ein ganz verbittertes Herz, da ist ein verbittertes kleines Kind. Aber das änderte sich in dem Moment, wo Aura Jesus kennenlernte. Und sie beschreibt das selber, ich habe das in dem Buch dann wiedergegeben, dass das im Grunde ihr ganzes Leben geändert hat. Und sie wurde gefördert, weil sie eben nicht so ein zorniges, bitteres Kind war, sondern weil sie ein Kind mit Potenzial war. Und die Mitarbeitenden haben genau gemerkt, was kann dieses Kind. Und Aura hat später an der Universität Wirtschaftswissenschaften oder Betriebswirtschaft studiert und gibt heute etwas von dem zurück, was sie selber gelernt hat. Und so ist es wirklich eine Hoffnungsgeschichte, weil sie selber jetzt anderen Hoffnung vermittelt.
Das ist nicht die einzige Geschichte, die so ein Kreislauf so ein bisschen beschreibt. Du hast noch eine andere Geschichte, die du in deinem Buch erzählst. Das führt uns nach Manila. Da wohnte Michelle als Kind mit 16 anderen Familienmitgliedern in einem einzigen Raum. Also das sind ja schon Sachen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und heute hat sie einen guten Job im Marketing, die Michelle, und trotzdem wohnt sie wieder im Slum. Das ist so ein bisschen so ein Kreislauf, raus aus dem Slum, rein in den Slum. Was ist denn da passiert bei ihr?
Also der große Unterschied ist, dass sie zunächst als Kind dort aufwachsen musste und zwangsweise in diesem Slum lebte und später nach ihren, ich glaube, die hat sogar 2 Master, einen in Arts und einen in Kommunikationswissenschaft und sie hat sich dann selber freiwillig entschieden, wieder dorthin zu gehen und Frauen zu helfen, die sie sonst vielleicht in der Prostitution landen würde. Und ihr eigenes Hilfswerk heißt Made in Hope, also gemacht aus Hoffnung oder für die Hoffnung geschaffen. Und sie ist da aufgewachsen in Manila. 17 Leute haben in einer Einraumwohnung gelebt, die vielleicht 12 Quadratmeter groß war. Und ihr Vater hat, glaube ich, war Drogenhändler und Dieb. Und ihre ganze Verwandtschaft haben eigentlich nur Botschaften der Verzweiflung gesendet. Michelle, aus dir wird nie was. Guck dich mal im Spiegel an. Du siehst ja schon aus wie dein Vater. Du wirst sehr wahrscheinlich auch eine Drogenkarriere machen oder du wirst eine Diebin und irgendwann im Gefängnis landen. Nun, es ist ganz anders geworden und sie konnte dann schließlich mit einem Stipendium in den USA studieren, hat diese zwei Master gemacht und ist dann eben bewusst wieder zurück in den gleichen Slum gegangen, aus dem sie herausgekommen ist, um dort zu helfen und Hoffnung zu verbreiten.
Das ist ja bestimmt ein krasses Bild. Also ich denke jetzt gerade an die anderen Kinder, die in dem Slum sind, wenn da so eine junge Frau auftaucht und sagt, ja, so wie ihr habe ich auch mal gelebt, guck mal, was aus mir geworden ist. Das ist ja ein unfassbares Vorbild auch, oder?
Ja klar, und das ist ja, was ich meine, und deshalb habe ich das Buch ja auch geschrieben. Wir brauchen positive Beispiele. Wir kommen alleine aus dieser Glocke nicht raus, ja. Und es ist so leicht, der allgemeinen Stimmung zu folgen und sich einfach diesem negativen Flow hinzugeben. Aber zu sagen, ich schwimme jetzt mal gegen den Strom und auch wenn alles um mich herum hoffnungslos ist, ich lebe Hoffnung, weil ich sie selber erlebe. Das ist natürlich was Besonderes. Bei Michelle ist übrigens, die war in Deutschland. Ich bin mit ihr hier auf Tour gewesen und an Michelle hat mich etwas sehr begeistert, was ich ganz selten an Menschen gesehen habe. Und zwar, wenn man so auf eine, wir waren sogar mit einem Musiker zusammen, also es war so eine Art Konzert und Bericht. Michelle hat aus ihrem Leben erzählt. So, und wenn man dann von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort fährt, im Auto ist man unterwegs und dann sitzt man da und dann ist Soundcheck und dann ist viel Leerlauf. Also bis dann die Veranstaltung wirklich beginnt. Michelle hat den ganzen Leerlauf immer genutzt, um in ihrer Bibel zu lesen. Also ich habe eigentlich noch nie einen Menschen erlebt, der so viel in der Bibel gelesen hat. Und sie nutzte wirklich jede freie Zeit, um ihre Bibel aus der Handtasche zu nehmen und darin zu lesen. Und das hat mich persönlich sehr beeindruckt.
Jetzt sind wir schon beim Thema Glauben angekommen. Das hast du immer mal wieder angesprochen. Compassion ist auch ein christliches Hilfswerk. Die Geschichten, die du erzählst, das ist eigentlich so das Gegenteil von dem, was man immer so in den Nachrichtensendungen sieht. Da hört man immer von Hungersnöten, von Wirtschaftskatastrophen, also hoffnungslose Geschichten. Wenn man so die Not der Welt vor Augen geführt bekommt, dann resigniert man eher. Was macht denn den Unterschied im Leben dieser Menschen? Du hast es angesprochen, da spielt Glauben irgendwie eine Rolle. Kann es sein, dass der Glaube an Gott, ein Menschenleben so verändert? Was passiert da bei diesen Menschen?
Der Unterschied hat einen Namen und der Name ist Jesus. Und es ist, man kann es gar nicht so vermitteln, welche Auswirkungen es auf das Leben von Menschen hat, wenn sie Jesus kennenlernen und welche Kraft darin auch steckt. Und ich kann es tatsächlich auch nur an diesen Beispielen in dem Buch zeigen oder auch an Beispielen aus meinem Lebensumfeld, weil ich einige Menschen, die nicht alle aus den Slums kommen, kenne, die diesem Jesus auch nachfolgen und die in ihrem persönlichen Leben merken, dass Jesus tatsächlich den Unterschied ausmacht in ihrem Leben. Und für manche bei uns ist vielleicht Glauben etwas, was wir gelernt haben, oder wir gehen in die Kirche, weil es dann doch ein bisschen traditionell ist oder weil es auch schön ist an Weihnachten und vielleicht sogar noch an Ostern. Aber ansonsten haben wir mit diesem Jesus nicht so viel zu tun. Die Menschen in dem Buch haben es genau anders gemacht. Für die gehört Jesus einfach zu ihrem Alltag dazu. Ich könnte sagen, Jesus ist ihr Ankerpunkt, ihr Bezugspunkt und ist einfach ja der Lebensmittelpunkt geworden. Und das hat tatsächlich alles in ihrem Leben verändert. Und wenn man ja, wenn ich diesen Menschen begegne, das ist einfach unglaublich, ja. Also es gibt eine Begegnung aus Kenia, die ich nicht in dem Buch geschrieben habe. Das war in dem Slum Kibera, wo ich ein Ehepaar kennengelernt habe. Die hatten zwei Kinder, eine 11-jährige oder 12-jährige Tochter und einen 5-jährigen Sohn. Die Tochter mussten sie abgeben an eine andere Familie, weil nicht genug zu essen da war und weil sonst ihre Familie nicht überlebt hätte. Also haben sie quasi ihre älteste Tochter verschenkt an eine andere Familie. Und ich dachte, mir fällt nichts mehr ein. Also ich war sprachlos. Aber dann kamen wir irgendwie auf Jesus zu sprechen. Und dann wurde es in dieser Hütte tatsächlich sehr, sehr fröhlich. Und sie berichteten mir, wie Jesus ihnen beim Überleben hilft und wie die Gemeinde, die Kirche an diesem Ort ihnen auch immer wieder Hoffnung gibt und ihnen sie unterstützt und ihnen Lebensmittel vorbeibringt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich hätte da auch eher Depressionen und Klagen erwartet, aber das kam nicht, sondern es kam eher Dankbarkeit und ja, wirklich eine Hoffnung, die nur der christliche Glaube in dieser Art vermitteln kann.
Das klingt fast ein bisschen einfach, weil die Probleme sind ja wirklich greifbar, die die Menschen da haben, also wenn sie nichts zu essen haben. Und dann zu sagen, der Glaube hilft. Aber es geht ja auch so ein bisschen um die Frage der eigenen Hoffnung von diesen Menschen. Du erzählst zum Beispiel die Geschichte von Renny. Der hatte nun wirklich auch schlechte Startbedingungen. Ein Kind, das in dem Land, wo er aufgewachsen ist, sowas wie ein Fluch Gottes ist, weil Renny war behindert. Inwieweit hat Glaube Gott oder die Arbeit von euch, von Compassion, sein Leben denn verändert?
Also Remis Behinderung war seine Hautfarbe. Und das machen wir uns ja auch gar nicht bewusst, was es heißt, ausgestoßen zu sein. Und Remi hatte eine Krankheit, die dazu geführt hat, dass er Albino war. Das heißt, er hatte eine weiße Haut. Ansonsten fehlte dem nichts. Und seine Eltern, weil in Ruanda, wo er geboren wurde, Albino wie ein Fluch empfunden wird, haben seine Eltern ihn einfach im Krankenhaus zurückgelassen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Und er wurde dann von einer anderen Familie adoptiert, aber die haben ihn nur mit nach Hause genommen, aber die haben auch nicht sich wirklich um ihn gekümmert. Also er war auch von der Adoptionsfamilie nicht gerade der große Stolz. Sie haben ihn sogar in einem Stall aufwachsen lassen, gemeinsam mit den Ziegen, und haben das Essen manchmal nur so unterm Gatter durchgeschoben. Und Remi, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber Remi ist auch durch Kontakt zu der Kirchengemeinde am Ort in das Förderprogramm aufgenommen worden. Ich habe Remi übrigens vor 3 Monaten getroffen in Ruanda zum wiederholten Mal. Und er ist jetzt das Haupt seiner Familie, auch seiner Herkunftsfamilie, denn inzwischen hat es sogar eine Versöhnung gegeben zwischen ihm und seinen eigenen Eltern, die ihn im Krankenhaus zurückgelassen haben. Und allein diese Tatsache, dass es dort eine Versöhnung gegeben hat, so etwas, würde ich behaupten, kann man nicht aus eigener menschlicher Kraft machen. Da muss tatsächlich eine göttliche Kraft dazukommen, denn erstmal hätte er überhaupt keinen Grund gehabt, sich zu versöhnen, und zum anderen das tatsächlich zu tun, die Hand auszustrecken zu Menschen, die einen selber verstoßen haben. Also diese Kraft aus sich selbst heraus aufzubringen, ich glaube, das ist tatsächlich unmenschlich. Und deshalb muss diese göttliche Kraft dazukommen. Und bei Remy ist sie dazugekommen.
Jetzt, um das Gespräch nochmal rund zu machen, weil in deinem Buch kommt auch eine Person vor, die nennst du einfach nur Frau H. Sie kommt immer wieder mal zu Wort zwischendurch, kursiv geschrieben, man sieht, dass es jemand anders ist. Wer ist denn Frau H. und was ist ihre Rolle in deinem Buch?
Ja, Frau H. ist eine ganz besondere Frau. Und die gehört in dieses Buch. Zum einen war es ein literarischer Trick von mir, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich so 20 teilweise sehr tiefgehende und ans Herz gehende Porträts hintereinander lesen wird, ohne zwischendurch mal eine Pause zu haben. Insofern ist Frau H. eine Kunstfigur, die ich eingeführt habe, um den Leserinnen und Lesern eine kleine Verschnaufpause zwischen den Porträts zu geben. Aber als ich dann anfing, das zu schreiben und mir die Frau H. vor Augen führte, habe ich gemerkt, die ist ja noch viel, viel mehr. Ich kann ja über Frau H. ganz viele Eigenschaften, die wir der Hoffnung zuschreiben, deutlich machen. Und ich kann es mal an einem kleinen Bild machen. Da ist ein Kapitel drin, das heißt, Frau H. liebt Musik. Und ich habe da einfach dieses Bild verwendet, wenn Frau H., wie gesagt, Sinnbild für Hoffnung, wenn die in ein Orchesterprobe reinkommt und den Taktstock in die Hand nimmt, dann wird das eine sehr harmonische Musik. Im Gegensatz dazu, wenn Frau V., nämlich die Verzweiflung, sich durch die Hintertür in dieses Orchester hineinschleicht, die vertauscht die Noten. Die nimmt die Instrumente auseinander, die vertauscht die Instrumente und man hat nachher nur noch Chaos. Insofern hat Frau H. auch eine Gegenspielerin, nämlich die Frau V., Verzweiflung. Aber die Frau H. setzt sich durch. Und wir kennen es ja sicher aus unserem Alltag. Es gibt manchmal Menschen, hoffentlich sehr oft in unserem Leben, mit denen umgeben wir uns gerne. Mit denen sind wir einfach gerne zusammen, weil sie zum Beispiel nicht die Trauerklöße auf einer Party sind oder diejenigen, die immer nur negativ reden, sondern weil sie fröhlich sind, weil sie Witze machen, weil wir uns in ihrer Gegenwart einfach wohlfühlen. So eine Person ist die Frau H. und deshalb lasse ich sie in dem Buch immer mal wieder zwischendurch auftauchen, um bestimmte Dinge, die mit der Hoffnung in Verbindung stehen, deutlich zu machen. Mhm. Ganz nebenbei haben mir erste Leserinnen und Leser gesagt, dass sie gerade die Kapitel mit Frau H. sehr gerne gelesen haben, weil da auch ein bisschen literarisches Handwerkszeug zutage tritt und weil man einfach auch ein bisschen die Fantasie spielen lassen konnte, während bei den Porträts es natürlich darauf ankam, dass die Lebensgeschichten wirklich wahrheitsgetreu, ohne viel Fantasie, Erzählung oder sonst etwas einfach geschrieben wurden. Und von daher ist Frau H. für mich so ein bisschen die kleine Pause zwischendurch.
Ja, und es war ja auch wichtig, war dir ja auch wichtig, diese Hoffnung zu transportieren, also dass man nicht nur sagt, ja, schön, was da in Afrika und Asien passiert, sondern auch die Frage, was hat das mit mir zu tun? Da sind wir bei der Schlussfrage, genau. Ganz persönlich, Steve, was macht dir Hoffnung?
Das ist eine interessante Frage, weil sie ist einerseits sehr einfach zu beantworten und andererseits extrem schwierig. Natürlich bin ich Christ, ich bin schon sehr lange Christ und Jesus gibt mir wirklich Hoffnung. Aber ich weiß, dass manche der Hörerinnen und Hörer jetzt sagen werden, ja, ist ja klar, dass der das sagen muss. Er ist ja ein christlicher Autor in einem christlichen Verlag. Ja, was soll der sonst sagen? Aber das hören wir ja auch immer in unserer Gemeinde. Jesus ist unsere Hoffnung. Mhm. Und dann fragen wir uns immer, warum gibt es dann hier so viel hoffnungslose Menschen? Denn es ist ja auch unter Christen so, dass nicht alle gerade Hoffnung ausstrahlen, sondern oft leider ganz im Gegenteil. Insofern, Jesus gibt mir tatsächlich Hoffnung und ich beschäftige mich sehr intensiv mit ihm. In letzter Zeit sogar intensiver als jemals zuvor in meinem Leben. Ich habe mir fast so ein ganzes Regal mit Jesus-Büchern gekauft. Von Theologen bis zu Leuten, die einfach aus ihrem Leben erzählen, weil ich einfach Jesus, obwohl ich den, ja, würde ich mal sagen, 55 Jahre kenne, doch noch nicht genug kenne und besser kennenlernen möchte. Auf der anderen Seite gibt mir aber Hoffnung meine Familie. Ja, ich bin zum zweiten Mal Großvater geworden. Und wenn man so Enkelkinder in den Armen hält, dann weiß man, dass wir nicht die letzte Generation sind, sondern dass da garantiert noch eine danach kommt, nämlich die Enkelkinder. Es macht mir auch Hoffnung, eine Arbeitsstelle zu haben, die aus meiner Sicht sicher ist und wo ich mit netten, guten Leuten zusammenarbeiten kann. Und ich den Eindruck habe, hey, es macht nicht nur Spaß, miteinander zu arbeiten, sondern wir können auch was bewegen. Also das gibt mir auch Hoffnung. Und ja, wie soll ich sagen, selbst politisch habe ich Hoffnung für Deutschland, auch wenn ich denke, wir haben nicht gerade die beste Zeit hinter uns und stecken auch noch in vielen Krisen drin. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass es trotz allem besser gehen wird. Und da komme ich wieder auf das eigene zu sprechen, nämlich was auch in diesen Geschichten in dem Buch da ist. Es kann nur so viel Hoffnung geben, wie wir selber verbreiten. Und von daher hat das immer auch mit uns zu tun. Der Petrus schreibt mal in seinem Petrusbrief an die Christen, an die dieser Brief gerichtet ist: Seid jederzeit bereit, von der Hoffnung zu erzählen, die durch Jesus in euer Leben gekommen ist. Hm. So, und dann gucke ich in mein Leben und in das von vielen Mitchristinnen und Christen und denke, hoffentlich fragt uns keiner. Wir haben doch nur das Glück, dass uns keiner fragt, weil wenn uns einer fragen würde, wir hätten doch direkt die Liste mit Beschwerden und alles, was nicht gut läuft, und wir haben für Gott im Gebet immer die To-Do-Liste, was der jetzt alles ändern soll und so weiter. Aber wenn wir uns tatsächlich mal selber fragen würden, es kann nur so viel Hoffnung in unserem Umfeld geben, wie wir selber verbreiten. So, ich glaube, dann wird es ein bisschen anstrengend für uns, aber gleichzeitig auch wieder gut.
Naja, weil jeder vor seiner Haustür kehren muss. Deswegen habe ich dir die Frage ja gestellt. Und ich meine, dein Buch ist eines voller Hoffnungsgeschichten, mit der Frau Hoffnung sogar, die auch noch zu Wort kommt. Steve, ich danke dir erstmal für das Gespräch und alles Weitere dann in deinem Buch. Das heißt, da muss man dann selber das Buch kaufen und selber reinlesen. Danke dir, viel Segen für alles, was kommt.
Dankeschön.
Das Buch, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel »Die Hoffnung klopft an die Hintertür«, Untertitel »Ermutigende Lebensgeschichten aus aller Welt«. Geschrieben hat es Steve Volker. Erschienen ist es bei uns im Brunnenverlag, kostet 16 Euro und kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnenverlag.